Wir hatten in unserer letzten Sendung über die Venus gesprochen, genauer gesagt, welche Missionen dort erfolgreich gearbeitet haben, beziehungsweise welche Projekte geplant sind, um die Venus zu erforschen. Und ich habe noch einmal Dr. Jörn Helbert am Telefon vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Planetenforschung. Schönen guten Tag, Herr Dr. Helbert.
Ja, guten Tag, Herr Höhner.
Sie waren schon wieder auf Reisen, so zum Beispiel jetzt aktuell in Japan. Da ging es um die Hayabusa-Mission, also einen Asteroiden zu erforschen mittels einer Raumsonde, was sehr erfolgreich auch läuft. Und über die europäische Mission Baby Colombo, die unseren innersten Planeten, nämlich den Merkur, aufsuchen soll und ihn auch genau unter die Lupe nehmen wird. So hoffen wir jedenfalls alles, dass das klappt. Das ist ja eine Mission, die über viele Jahre sich erstrecken wird. Und Sie waren vorher auch auf einer Tagung, nämlich in Genf, wo es eben speziell über Planetenmissionen ging. Herr Dr. Helbert, ich bin ganz gespannt darauf, was Sie unseren Hörern mitteilen können, nämlich was für Missionen geplant sind. Fangen wir gleich mal mit den laufenden Missionen an. Ich erwähnte es schon, Hayabusa, die japanische Mission, und die europäische ESA-Mission Baby Colombo. Was können Sie unseren Hörern darüber berichten aktuell?
Ja, die Hayabusa 2-Mission, das ist ja die zweite Mission in der Hayabusa-Serie, erforscht ja seit anderthalb Jahren den Asteroiden Ryugu und hat dort zweimal Proben genommen. Und das war jetzt eines unserer letzten Meetings, bevor die Mission sich wieder auf den Weg zurück zur Erde macht. Denn das Besondere bei dieser Mission ist ja, dass sie Proben von dem Asteroiden zur Erde zurückbringen wird. Und einige von den Proben werden wir dann in circa zwei Jahren hier in Berlin im DLR auch selbst in unserem neuen Probenanalyselabor untersuchen können. Und Schwerpunkt dieses Meetings war einmal zu schauen, wo stehen wir im Moment, wie gesund ist die Mission, und haben wir gesehen, dass es extrem gesund ist. Und wir haben uns angeschaut, wo die Proben genommen wurden. Und eine der ganz spannenden Sachen bei dieser Mission war, dass man einen künstlichen Krater gemacht hat. Man hat ein Projektil abgesetzt, das auf dem Asteroiden eingeschlagen ist und dort einen Krater geformt hat. Und wir konnten eben auch Proben nehmen, direkt neben dem Krater, sodass wir Material haben, das nicht auf der Oberfläche lag, sondern das aus etwas größerer Tiefe im Asteroiden kommt. Das alles war extrem spannend, und wir sind jetzt gespannt zu sehen, wie viel Material wir zurückbekommen, denn die Sonde hat keine Möglichkeit, in ihren Container zu schauen, wie viel Material da wirklich drin ist. Das heißt, wir haben gesehen, dass viel Material hochgeflogen ist. Wir sind uns sehr sicher, dass wir viel Material aufgefangen haben, aber wie viel ist, das können wir erst dann sagen, wenn der Probencontainer aufgemacht wird.
Bei der ersten Hayabusa-Mission gab es nun doch ganz große Probleme mit der Probenentnahme. Und gab es da Neuigkeiten? Denn soweit wie ich informiert bin, waren nur sehr, sehr wenige Partikel an Bord.
Das ist richtig. Die Mission verwendet eine interessante Variante, wie sie Proben nimmt. Da gibt es keinen robotischen Arm oder eine Schaufel, die Proben nimmt, sondern was gemacht wird, man schießt eine Kugel in die Oberfläche des Asteroiden und fängt dann im Prinzip das aufgeworfene Material ein. Bei der ersten Mission war nun das Problem, dass das Schießen der Kugel nicht funktioniert hat. Im Prinzip war der Mechanismus nicht entsichert und die Kugel ist nie geschossen worden. Und damit ist auch kein Material hochgeflogen. Und als man den Container auf der Erde aufgemacht hat, da sah er im ersten Moment völlig leer aus. Dann, als man detailliert geschaut hat, hat man dann tatsächlich noch ein paar Krümel entdeckt. Also man hat auch da Material zurückgebracht, aber viel, viel weniger, als man das erhofft hat. Bei der Mission jetzt ist der gleiche Mechanismus eingesetzt worden, aber mit Verbesserungen, sodass wir jetzt wissen, dass die Kugel geschossen worden ist, zweimal. Und wir haben auch gesehen von Aufnahmen, die gemacht worden sind, direkt nach dem Schießen der Kugel, dass tatsächlich jede Menge Material hochgeflogen ist. Also das, was beim ersten Mal nicht funktioniert hat, hat dieses Mal auf jeden Fall funktioniert. Und jetzt ist halt nur die Frage, wie viel von dem Material dann in dem Probencontainer geflogen ist. Aber das Ziel der Mission ist, 100 Milligramm zurückzubringen. Da sind wir uns einig, dass wir das definitiv erreichen werden, und wir hoffen jetzt mal eher, dass wir vielleicht was im Grammbereich haben, aber das werden wir eben tatsächlich erst sehen, wenn der Container aufgemacht wird.
Nun gibt es auch eine Parallelmission von der NASA, die auch einen Asteroiden angesteuert hat, der sich aber sicherlich etwas unterscheiden wird von dem, der jetzt von der japanischen Seite angeflogen wurde. Sind Sie da auch mit den amerikanischen Kollegen in Kontakt?
Wir sind mit dem amerikanischen Kollegen auch in Kontakt und tatsächlich waren noch einige von den Kollegen mit in Japan, weil es natürlich auch zwischen den beiden Missionen einen regen Austausch gibt. Interessanterweise, die Asteroiden unterscheiden sich natürlich, aber was beide Asteroiden gemein haben, ist, dass man fast kein feinkörniges Material auf der Oberfläche sieht. Also das sind alles Kiesel, steingroße Brocken und größer. Und das ist gut für die Variante, wie die japanischen Kollegen ihre Proben nehmen. Das ist nicht so gut für die Variante, wie die amerikanischen Kollegen das vorhaben, weil die haben im Prinzip einen umgekehrten Staubsauger. Das heißt, die blasen ein Gas, Stickstoff auf die Oberfläche und das sollte halt Staub aufwirbeln und der Staub sollte dann aufgefangen werden. Nun hat der Zielasteroid der amerikanischen Kollegen auch praktisch keinen Staub auf der Oberfläche. Und sie suchen im Moment noch nach der perfekten Stelle, wo denn doch wenigstens ein bisschen Staub da ist, damit ihr System, um Proben aufzunehmen, funktioniert. Und die haben jetzt noch keine Proben aufgenommen, das soll jetzt aber in naher Zukunft auch geschehen.
Und dann werden die Proben mit zur Erde gebracht und in irdischen Laboren, sofern alles erfolgreich läuft, untersucht. Wie könnten sich denn diese Proben unterscheiden? Was für verschiedene Typen von Asteroiden haben wir? Denn normalerweise denkt man, es sind einfach Gesteinstrümmer, die zusammengebacken sind, mal lose, mal fester und im Aufbau vielleicht etwas mehr Elemente im Metallbereich zu suchen sind. Andere sind vielleicht eher im Sandbereich, also Quarz oder so. Wie sehen Sie das?
Das ist in erster Näherung erstmal richtig, aber wenn man im Detail schaut, also die Zielasteroiden von beiden Missionen sind kohlenstoffreiche Asteroiden und die halt Kohlenstoff und Kohlenstoffverbindungen enthalten. Und Asteroiden sind ja in gewisser Weise Überbleibsel von der frühen Phase, als sich Planeten gebildet haben. Und je nachdem, wo im Sonnensystem sich die Bausteine, aus denen sich dann die Asteroiden und später die Planeten entwickelt haben, gesammelt haben, haben wir eine unterschiedliche Zusammensetzung. Wir sind halt metallreicher im Inneren, wir sind reicher an leichten Elementen im Äußeren und dann haben wir irgendwann den Übergang zu den Kometen. Und die kohlenstoffreichen Asteroiden sind insofern interessant, als dass halt die Grundbausteine für Leben sind. Kohlenstoffverbindungen sind ja das, woraus im Endeffekt das Leben auf unserem Planeten aufgebaut worden ist. Und besser zu verstehen, was die ursprünglichen Bausteine waren, hilft uns zu verstehen, wie zum Beispiel unsere Erde im Endeffekt lebensfreundlich geworden ist.
Kommen wir zu einer weiteren Mission. Sie erwähnten es schon zum Anfang, Bepi Colombo. Die ist ja noch eine ganze Spur komplexer, denn sie wird sowohl an der Venus mehrmals vorbeifliegen, an der Erde vorbeifliegen, um dann endlich den innersten Planeten Merkur zu erforschen. Merkur hatte ja nicht so viel Besuch von der Erde. Es war die Raumsonde Mariner 10, die zum ersten Mal den Merkur angesteuert hatte. Und es gab dann eine weitere amerikanische Mission, die etwas gründlicher Merkur unter die Lupe nahm. Wie geht es jetzt mit Bepi Colombo weiter? Was sind seine Aufgaben?
Ja, Bepi Colombo ist eine Mission, die viel Geduld erfordert. Ich bin an Bepi Colombo seit 2003 beteiligt und wir sind letztes Jahr gestartet. Wir werden Ende 2025 endlich am Merkur ankommen. Bepi Colombo ist eine gemeinsame Mission zwischen der europäischen und der japanischen Raumfahrtagentur und besteht aus, wenn man es genau nimmt, drei Satelliten, die zusammen fliegen. Es ist ein Antriebsmodul, was von den Europäern kommt. Das Antriebsmodul trägt auf seinen Schultern sozusagen einen planetaren Orbiter der Europäer, der nah an den Planeten rangehen wird und den Planeten sehr detailliert untersuchen wird. Und darauf aufgebaut ist der Magnetosphärenorbiter der japanischen Kollegen, dessen Ziel ist, die Plasma- und Magnetfeldumgebung des Merkur zu untersuchen. Und diese drei Satelliten fliegen jetzt im Moment zusammen in einem Stapel Richtung Merkur. Und wie Sie schon sagten, wir haben im April nächsten Jahres ein Vorbeiflug an der Erde. Bei jedem dieser Vorbeiflüge nutzen wir im Prinzip die Schwerkraft der Planeten aus, um unsere Bahn anzupassen. Das heißt, der Vorbeiflug an der Erde wird uns das erste Mal ins innere Sonnensystem schleudern. Dann machen wir zwei Vorbeiflüge an der Venus, die uns dann noch weiter ins innere Sonnensystem schleudert. Und dann haben wir 6 Vorbeiflüge am Merkur, wo wir jedes Mal im Prinzip etwas Geschwindigkeit verlieren, sodass wir dann am Ende in der gleichen Bahngeschwindigkeit sind wie der Merkur und dann in eine Umlaufbahn um den Merkur eintreten können. Das ist halt schwierig, zum Merkur zu kommen, weil man in die Umlaufbahn um den Merkur will und man will aber nicht in die Sonne fallen. Das heißt, es ist im Prinzip ein kontinuierliches Bremsmanöver über viele, viele Jahre, um dort anzukommen.
Was ist jetzt das Interessante am Merkur?
Der Merkur ist ja der innerste Planet im Sonnensystem. Er ist damit ein interessantes Problem für das Verständnis, wie man unser Planetensystem baut und damit auch andere Planetensysteme. Und das ein Modell für die Entstehung des Sonnensystems muss immer den Merkur erklären können. Viele von den Modellen können das im Moment nicht. Und wenn man sich anschaut, den Merkur im Vergleich zu Exoplaneten, dann ist halt von der Abstand von der Sonne aber sehr vergleichbar zu dem, was wir in vielen anderen Exoplanetensystemen sehen. Das heißt also, Merkur ist auch da ein gutes Beispiel. Und was wir eben gesehen haben aus der amerikanischen Messenger-Mission, ist, dass der Merkur sehr reich an Volatilen ist. Also Volatil in dem Fall nicht Wasser, dafür ist es, oder sogar, wir haben sogar Wassereis in den Polregionen, aber Volatile wie zum Beispiel Schwefel, was man in der Form so nah an der Sonne nicht erwartet hatte und wo man jetzt eben nochmal schauen muss, wie waren denn Volatile in der ursprünglichen Scheibe verteilt, aus der dann unsere Planeten gebildet worden sind und was heißt das insgesamt für die Bildung von terrestrischen Planeten. Und da hat uns die Messenger-Mission der Amerikaner Hinweise gegeben, weil das war halt eine relativ günstige Mission und jetzt kommen wir halt mit der europäischen Mission und können das Ganze in wesentlich größeren Details, wesentlich höherer Auflösung über den kompletten Planeten untersuchen mit einem Satz von 11 Instrumenten auf dem planetaren Orbiter und weiteren 6 Instrumenten auf dem exoplanetaren Orbiter. Also das ist wirklich, ist die letzte Cornerstone-Mission, ist wirklich eine der ganz großen Missionen der ESA.
Epicolombo wird ja schon etwas eher den Merkur erreichen, aber sein eigentliches Arbeitsorbit, was dann sich die Mission einbremsen muss, das wird natürlich noch etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Das wird erst so, glaube ich, wohl 2025 sein, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe.
Richtig, wir kommen Ende 2025, sind wir dann so, dass wir unseren endgültigen Orbit einschwenken, sodass wir im Prinzip Anfang 2026 mit der eigentlichen Mission beginnen.
Aber es wird vorher schon Daten geben.
Es wird von einigen Instrumenten, inklusive dem MERS-Instrument, das wir hier in Berlin gebaut haben, vorher schon Daten geben. Das Problem ist, wie ich ja sagte, es sind 3 Satelliten, die aufeinander gestapelt sind. Und die meisten Instrumente schauen tatsächlich auf das Antriebsmodul. Das heißt, die können im Moment nicht nach außen schauen. Aber einige wenige, und da gehören wir dazu, die noch Öffnung für Kalibration haben. Wir können beobachten, das heißt, wir werden im nächsten April den Mond beobachten, während des Erdmondvorbeiflugs. Wir werden die Venus beobachten und so, denn alles funktioniert, werden wir auch während der Vorbeiflüge den Merkur schon mal beobachten können. Also wir werden in den Jahren auf jeden Fall schon mal Daten sammeln und auch sicher gehen, dass alles auf dem Satelliten so funktioniert, wie es das soll.
Wir haben also reichlich Stoff für die nächsten Jahre. Ich hatte am Anfang angekündigt, dass wir auch ein paar Worte über weitere Projekte verlieren werden. Was können Sie unseren Hörern berichten? Was steht auf der Tagesordnung, was Wissenschaftler geplant haben für die nächsten Jahre zur Erforschung unseres Sonnensystems und vielleicht darüber hinaus?
Ich meine, wir haben ja im Moment mehrere Missionen in der Vorbereitung. Da ist auf europäischer Seite mal die JUICE-Mission, die zum Jupiter-System fliegen wird und dort den Mond untersuchen wird. Und die ist im Moment im Bau und soll 2024 starten. Wir haben die Plato-Mission. Das ist eine Mission, um extrasolare Planeten zu entdecken und zu untersuchen. Und zwar gerade dann in Richtung erdgroßer extrasolarer Planeten. Auf der amerikanischen Seite ist ja gerade Dragonfly ausgewählt worden. Das ist eine Mission mit einem Quadcopter, die auf dem Titan, auf dem Saturnmond Titan fliegen wird und dort detaillierte Untersuchungen durchführen wird. Und wir hoffen alle, dass der ExoMars Rover bald starten wird. Auch da haben wir ja alles im Moment soweit fertig und das Ganze muss jetzt noch zusammengebaut werden. Also es gibt eine ganze Reihe Missionen, die jetzt ganz konkret Moment in der Vorbereitung sind und in der Bauphase sind, dann gibt es ja immer weiter dann Ausschreibungen für neue Missionen, die weiter das Sonnensystem und auch darüber hinaus erkunden werden.
So zum Beispiel auch der Solarorbiter der Europäischen Weltraumbehörde ESA.
Richtig, genau. Der ist jetzt ja gerade auf dem Weg zum Startplatz. Und wir hatten tatsächlich, als wir bei der ESA waren, ein gemeinsames Treffen mit den Solar Orbiter-Kollegen, weil wir eben geschaut haben, wie wir dann gemeinsam zwischen BepiColombo und Solar Orbiter Beobachtungen machen können, wo wir die ausnutzen, dass wir zwei Satelliten im inneren Sonnensystem haben.
Ein Wort noch zu JUICE. JUICE, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war ja eine Gemeinschaftsüberlegung mit der NASA durchzuführen, hatte auch damals einen anderen Namen gehabt. Aber jetzt ist es eine rein europäische Geschichte und unabhängig davon fliegt die NASA höchstwahrscheinlich auch zum Jupiter.
Ja, das ist eine dieser politisch etwas leidvollen Geschichten, das ist richtig. Ursprünglich war das mal eine gemeinsame Mission. Dann sind die amerikanischen Kollegen ausgestiegen. Auf der europäischen Seite ist JUICE dann gebaut worden und auf der amerikanischen Seite gibt es jetzt Europa Clipper. Das heißt, es gibt dann wieder zwei Missionen, die ins Jupiter-System fliegen. Fragen Sie mich nicht, warum das so ist, aber es ist leider, politische Gegebenheiten, Prioritäten ändern sich. Und zu der Zeit hatte halt die NASA nicht genug Geld, um das gemeinsame Projekt zu unterstützen und ist ausgestiegen und hat dann später wieder Geld bekommen und hat dann mit Europa Clipper im Prinzip eine Mission aufgebaut, die aber dann komplementär ist. Während Europa Clipper fliegt zum Europa und konzentriert sich darauf, während JUICE sich auf den Ganymede konzentrieren wird. Also im Prinzip haben wir dann zwei Missionen, die komplementär im Jupiter-System arbeiten werden.
Was ja auch seine Vorteile hat, man kann also Daten abgleichen, ob das auch alles so stimmig ist, wie man Informationen über die unterschiedlichen Systeme dann erhält.
Richtig, genau. Also das ist durchaus von Vorteil, dass man da jetzt zwei Missionen hat.
Wir wollen es mal positiv sehen.
Genau.
Noch eine Frage. Es sind nicht nur die Player Europa, NASA und Roskosmos hatten wir jetzt nicht erwähnt. Es sind ja auch neue Akteure wie China und höchstwahrscheinlich auch Indien, die Tiefraummissionen planen. Zum Beispiel auch, glaube ich, wohl nächstes Jahr wird Saudi-Arabien eine Mars-Mission in eine Umlaufbahn schicken, wenn alles normal läuft. Wie sehen Sie das, dass immer mehr Akteure an den Start gehen, um unser Sonnensystem zu erforschen?
Ich sehe das extrem positiv. Es gibt so viel, was zu erforschen ist und je mehr sich da dem widmen, umso besser. Und es gibt ja auch eine sehr gute Koordination. Ich war vor kurzem in China und wir haben eben genau zum Beispiel über die Mondmissionen der chinesischen Kollegen geredet oder auch über auch die Plan zum Beispiel eine Mission zu Asteroiden, um Proben zurückzubringen. Ich denke, wenn die Menschheit sich darauf konzentriert, solche Forschung zu betreiben, dann ist das eine sehr positive Entwicklung.
Und das, was man auch sehr positiv sehen kann, das merkt man ja auch aus Ihrem Gespräch heraus, dass die Wissenschaftler untereinander sehr intensiv auch miteinander im Gespräch sind.
Ja, definitiv. Ich meine, das ist eine der Dinge, die ich persönlich an meinem Beruf immer so sehr liebe, dass man halt Kollegen auf der ganzen Welt hat, mit denen man sehr intensiven Austausch hat.
Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie Zeit gefunden haben bei Dr. Jörn Helbert vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Institut für Planetenforschung.
Ja, vielen Dank, Herr Jörn.